Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker und dem Programm. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört, der ganz frische Tarifabschluss für die Beschäftigten der Chemiebranche. Da ging es unter anderem um eine Pflegezusatzversicherung als Bestandteil der Tarifverträge. Sowas gibt es bislang noch nicht. Welche Lösung in der Chemiebranche gefunden wurde, gleich mehr dazu. Außerdem im Programm die Angst der Beschäftigten in der Autobranche vor dem Umstieg auf die E-Mobilität. Eine Angst, die ganz reale Gründe hat.
Insgesamt wird sicherlich ein Personalabbau in der Autoindustrie inklusive der Zulieferer stattfinden müssen in den nächsten Jahren, weil ein Elektromotor und einen elektrischen Antriebsstrang kann ich einfacher bauen und mit weniger Personal, als das heute für Benziner und Diesel nötig ist.
Der Analyst Hans-Peter Woddenjörg. E-Autos brauchen weniger Menschen für die Produktion als Verbrenner und als Diesel. Das ist der Hintergrund für einen Aktionstag der IG Metall im autolastigen Südwesten in Stuttgart. Der hat am Nachmittag begonnen. Thomas Wagner, Sie waren da. Was haben Sie zu hören bekommen?
Naja, mal den geharnischten Protest von etwa 15.000 Demonstrationsteilnehmer hier auf dem Stuttgarter Schlossplatz noch bis vor kurzem. Jetzt stehen sie alle mit ihren roten Schals an den Glühweinständen friedlich. Aber das, was man vorhin zu hören bekommen hat, das ging so nach der Melodie. Naja, die Herausforderungen sind bekannt, dass man für E-Autos weniger Personal braucht wie für Verbrenner, das sei auch klar. Aber wie die Branche reagiert, wie die Arbeitgeber reagiert, das will den Demonstrationsteilnehmern nicht in den Kopf. Denn Stellenstreichungen seien das eine, die Verlagerung von Werken nach Osteuropa, aber das andere, und das sei überhaupt gar nicht akzeptabel. Und eigentlich haben mir einige so unter anderem gesagt, scheint es so, dass manche Arbeitgeber geradezu darauf gewartet zu scheinen haben, einen Anlass zu finden, solche Verlagerungen vorzunehmen. Und vielleicht hören wir mal in die Verärgerung der Protestteilnehmer hinein.
Wir arbeiten bei Bosch und es gibt einen Spruch, wir bauen lieber Stunden ab als Menschen.
Das ist eigentlich nicht nur für die Autoindustrie ein Problem. Der technologische Wandel, der Digitalisierung, E-Auto und sowas, der betrifft uns ja alle.
Wir stellen Werkzeuge für Verbrennungsmotoren her. Im Moment fahren wir bei uns nur auf Sicht, weil man nicht genau weiß, was passiert.
Herr Wagner, nun ist ja in der Tat die Liste der Autobauer und der Zulieferer ziemlich lang, die entweder Stellenabbau angekündigt haben oder schon dran sind. Blättern Sie das doch ein bisschen auf.
Naja, also die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Bei Conti immerhin ist weltweit von 5.000 Stellen die Rede, die gestrichen werden sollen. Langfristig Daimler will 1.100 Führungskräfte abbauen und Lohnzuschläge streichen. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Bosch, über 2.000 Stellen sollen wegfallen. Darüber alleine 1.000 am Standort Schwäbisch Gmünd und den etwas kleineren Autozulieferer Mahle in Stuttgart. Ja, der will 600 Jobs abbauen und einen ganzen Standort in Öhringen schließen. Das ist natürlich harter Tobak für die Gewerkschafter. Und hinzu kommt eben, wie ich schon erwähnt habe, Pläne, Arbeitsplätze zu verlagern, Werke zu verlagern nach Osteuropa. Roman Zitzelsberger, der Chef der IG Metall in Baden-Württemberg, der sagt, das geht so nicht. Hören wir mal rein.
Wenn es zu Beginn dieser Transformation schon solche Maßnahmen gibt, wie wird es denn dann erst, wenn es ernst wird? Und das ist ja einer unserer Kritikpunkte an verschiedenen Unternehmen, die jetzt genau sagen, naja, wenn es jetzt die Gelegenheit des Wandels gibt, komm, dann ziehen wir gleich mit einem Teil der Karawane nach Osteuropa. Wer will hier noch produzieren? Und ähnliche Aussage, die uns begegnet sind.
Und praktisch betrachtet, wie stellt sich denn die IG Metall vor, wie sollte dieser Wandel zur E-Mobilität vonstatten gehen?
Ja, da heißt es, in diesem Wandel steckt auch eine Chance, nämlich jetzt sollte man die Möglichkeit nutzen, die Mitarbeiter jetzt in einem konjunkturellen Tal, sollte man die Mitarbeiter schulen, sollte man die Zeit nutzen, um sie vorzubereiten auf die Herausforderungen der Zukunft und in Technologie hier am Standort in Deutschland in Baden-Württemberg investieren. Vielleicht dazu noch mal kurz Roman Zitzelsberger.
Also man kann das als Chance sehen, weil natürlich hier was ganz, ganz Neues passiert und weil es die Chance gibt, hier auch die Automobilindustrie, die deutsche Automobilindustrie ganz nach vorne zu schieben. Und deshalb sagen wir, Leute, wir wollen mit euch als Arbeitgeber gemeinsam die Transformation gestalten. Wir wissen, da muss sich ganz viel verändern. Beschäftigte müssen sich qualifizieren. Es fallen Jobs weg, es wird neue Jobs geben. Das muss alles gestaltet werden. Aber bitte mit uns, bitte mit den Beschäftigten und nicht gegen uns.
Also die Gewerkschaften sagen den Arbeitgeber hier in Stuttgart, macht mit uns eine Partnerschaft und lasst uns die Zukunft beschreiten, aber hier an den deutschen Standorten.
Danke, aus Stuttgart war das Thomas Wagner. Und fast parallel läuft in den USA in Los Angeles eine große Autoschau der Branche. Dabei scheint Dieselgate allmählich in Vergessenheit zu geraten. Mehr noch, aus Kalifornien, speziell von dort, kommen starke Gunstbeweise für die deutschen Autobauer. Katharina Wilhelm dazu.
Ein altes Warenhaus in Downtown LA. Ein DJ sorgt für Underground-Stimmung. Der deutsche Autobauer Audi setzt in Los Angeles auf eine hippe Location, um sein neuestes E-Auto zu präsentieren, den e-tron Sportback.
Then unleash the beauty of sustainable mobility and please welcome the new Audi e-tron Sportback.
Das Auto ist eine Weiterentwicklung des e-trons, nun mit einer sportlichen Heckklappe. Zur LA Auto Show haben die deutschen Autohersteller die Elektrofahrzeuge in den Mittelpunkt gerückt. Klar, man befindet sich ja hier auch im Geburtsland des großen Konkurrenten Tesla. BMW will ab 2020 neue Elektroautos auf die Straße bringen und zeigt hier unter anderem den i4. Die Elektrolimousine soll eine Reichweite von etwa 600 Kilometern haben und 2021 zu haben sein. Vorstand Peter Noter weiß, dass gerade in Kalifornien Elektroautos begehrt sind.
LA, Los Angeles, ist ein wichtiger Show für uns. Und hier ist natürlich auch ein Thema wie Elektrifizierung sehr relevant. Wir haben hier auf dieser Messe in USA zum ersten Mal auf einer Messe unseren vollelektrischen Mini Electric gezeigt. Und das Fahrzeug kommt weltweit schon sehr gut an. Also wir haben bisher über 80.000 Interessenten registriert.
Mercedes hatte ebenfalls eine Premiere zu vermelden. Die Präsentation des ersten elektrischen Allrad-SUVs EQ Crossover. 400 PS stark. Er soll schon 2020 auf den Markt kommen.
The new EQC, the first vehicle to combine.
Und auch der Autobauer VW will sich von seiner elektrischen Seite zeigen und enthüllt dazu das Konzeptauto ID Space Vision. Die Studie blinkt und leuchtet von innen und außen. Das Interieur besticht durch einen Clou. Statt herkömmliches Tierleder wurde rein pflanzliches Apfelleder verarbeitet. Das Auto ist also offenbar auch veganerfreundlich. Hein Schäfer, Vizepräsident im Bereich Produktmarketing bei VW Amerika, weiß um die Konkurrenz mit dem Elektrovorreiter Tesla und setzt deswegen auf deutsche Werte und einen finanziellen Vorteil.
I don't always believe that every single Tesla customer is potentially a Volkswagen customer.
Ich glaube nicht, dass jeder potenzielle Tesla-Kunde auch ein VW-Kunde ist. Ich glaube aber auch, dass wir einfach günstiger sind. Gemäß dem Spruch von Herbert Diess, Autos für Millionen, nicht für Millionäre. Und wir haben noch einen Vorteil. Die staatliche Förderung für Elektroautos ist bei Tesla in den USA schon ausgeschöpft worden. Unsere VW-Kunden können sie hier aber noch beantragen. Auch das wird uns einen finanziellen Vorteil verschaffen. Mit den Kaliforniern verbinden die deutschen Autobauer wie VW und BMW derzeit auch noch eine ganz andere positive Nachricht. Der Gouverneur des Bundesstaates hatte nämlich angekündigt, Dienstwagen künftig auch aus Deutschland kaufen zu wollen. Grund dafür ist der andauernde Streit mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der Kalifornien das Recht auf eigene Emissionsstandards entziehen will. Auf Autobauer, die den Präsidenten dabei unterstützen, wolle man verzichten. Das träfe dann unter anderem Fiat Chrysler und General Motors. BMW und VW würden dagegen Kalifornien unterstützen. Hein Schäfer freut diese Nachricht. Noch wisse man aber nicht, von welcher Größenordnung man da rede. Eine Bestellung aus Kalifornien sei noch nicht eingegangen.
Yeah, we're not quite 100% certain exactly what that all entails and sort of how many. So, yeah, we'll have to see ultimately what that means in terms of absolute volume.
Das war der Beitrag von Katharina Wilhelm. Die Chemiebranche ist ihrem Ruf, in der Tarifpolitik von großer Harmoniefähigkeit zu sein, mal wieder gerecht geworden. Es gab schon in der zweiten Verhandlungsrunde ein Ergebnis für die rund 580.000 Beschäftigten. Ein Ergebnis, in dem es nicht allein ums Geld ging. Aber fangen wir damit an, Ludger Fittkau. Wie sieht die finanzielle Seite aus?
Sehr moderat die Tariferhöhung, das muss man sagen, in mehreren Stufen. Die Löhne und Gehälter steigen in der Chemiebranche für die 580.000 Beschäftigten zum 1. Juli 2020 um 1,5% für 12 Monate Laufzeit und um 1,3% dann 2021 für weitere 9 Monate. Der Zeitraum bis zum Juli 2020 wird durch Einmalzahlungen abgedeckt. Die Tarifvertragslaufzeit variiert je nach Region und geht bis zu 29 Monate. Dazu Georg Müller, der Verhandlungsführer der Chemiearbeitgeber.
Gut, wenn ich jetzt aus Arbeitgebersicht den Sachverhalt betrachte, ist die Laufzeit ein wichtiges Thema gewesen und natürlich auch die aus unserer Sicht angemessene moderate Lohnsteigerung. Ansonsten wäre das im Ergebnis so nicht machbar gewesen.
Ja, das Ergebnis, das ja noch weitere Elemente hat, deswegen bleibt man erstmal bei den Löhnen moderat.
In einem Punkt wollte die IG Chemie ausdrücklich Neuland betreten. Sie wollte in den Tarifverträgen eine Absicherung bei Pflegebedürftigkeit. Das gibt es bislang nicht. Was es gibt, ist ein Haustarif bei Henkel, der so ein bisschen in die Richtung geht. Wie sieht das jetzt aber für die gesamte Branche aus?
Ja, tatsächlich, das Henkel-Beispiel ist jetzt bundesweit übernommen worden. Es gibt die erste Pflegezusatzversicherung bundesweit zum 1. Juli 2021 für alle Arbeitnehmer ab 6 Monaten Beschäftigung. Die Versicherungsprämie wird durch den Arbeitgeber getragen. Und dann gibt es eben bei Eintritt eines Pflegefalls stationäre Pflegehilfen bis zu 1.000 Euro, bei ambulanter Pflege bis zu 300 Euro. Das ist ein Durchbruch. Die Pflegeversicherung wird dann auch noch ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen. Das war ja bei der Rente jetzt auch ein Thema, ob man das prüft. Nein, es gibt keine Prüfung. Also ein Durchbruch aus Sicht zumindest der Gewerkschaften.
Und dann gibt es ein großes Kapitel unter der Überschrift mobile Arbeitswelt. Da muss man lange blättern, um das überhaupt erfassen zu können. Aber was verbirgt sich alles hinter mobiler Arbeitswelt?
Der Kern, soweit ich es verstanden habe, ist der sogenannte Zukunftsbeitrag. Da geht es darum, dass im Grunde die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Flexibilität bei der Vereinbarung von Familie und Beruf haben wollen in der Chemiebranche. Dieser Zukunftsbeitrag umfasst dann eben die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, Geld zurückzulegen vom Monatseinkommen, auch für freie Tage zusätzlich, für die Pflege oder Kinderbetreuung. Das ist ein wichtiges Element, auch wieder aus Sicht der Gewerkschaften. Und Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der IG BCE, hat dann diese beiden letzten qualitativen Punkte heute so bewertet.
Wir haben mit diesen beiden Beiträgen der Pflegezusatzversicherung und natürlich mit dem Zukunftsbeitrag auch tarifpolitisches Neuland beschritten. Das ist auch eine Forderung aus den Betrieben gewesen. Einmal das, was wir bei Henkel schon ausprobiert hatten, nämlich eine solche Pflegezusatzversicherung für alle anzubieten. Das ist ein wirkliches Anliegen. Viele Menschen machen sich große Sorgen, was die mögliche Pflegeverbindlichkeiten anbelangt. Und das Zweite ist, der Zukunftsbetrag bedeutet eben, dass man individuell Zeit und Geld in einen Einklang bringen kann. Da haben wir den Einstieg jetzt geschafft und das ist für uns sehr, sehr wichtig.
Unter dem Strich, so sagt die Gewerkschaft, ist dann doch der Tarifvertrag etwa in der Höhe von 6%, also eine relativ deutliche Erhöhung von Leistungen und eben auch freien Tagen.
Danke, Ludger Fittkau war das Landeskorrespondent aus Hessen. Verhandelt wurde der Abschluss nämlich in Wiesbaden. Und Themenwechsel. Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte ihren ersten Konferenzauftritt in Frankfurt. Und nachdem es in den vergangenen Tagen eine lebhafte Debatte gab über eine wachsende Zahl an Banken, die von ihren Kunden Geld verlangen, fürs Geld anlegen, da war der Aufmerksamkeitspegel hoch, ob sich Christine Lagarde auch dazu äußern würde. Mischa Erhardt hat zugehört.
Man kann es hören. Christine Lagarde ist in Deutschland angekommen.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute hier zu sein. So.
Und sie gab in Frankfurt auch noch ein kleines Versprechen in ihrer neuen Rolle als Chefin der Europäischen Zentralbank.
My German will get even better next year.
Für heute aber blieb sie ansonsten natürlich bei der Konferenzsprache. Und in bestem Englisch mahnte sie, Europa besser, vereinter und stärker zu machen in einem rauen globalen Umfeld.
We have seen the rise of new and some old powers.
Wir haben den Aufstieg neuer und alter Mächte gesehen. Wir haben rapide Umbrüche in technologischer Hinsicht gesehen und wir haben sicher einen unsicheren Ausblick weltweit für Handel und Finanzen. Unkonventionelle Denkweisen seien dafür in Diplomatie, Politik und Ökonomie nun gefragt. Und das stellt Europa unausweichlich vor die Aufgabe, seinen Platz in der Welt neu zu bestimmen und seine Ziele neu zu setzen.
Now, I'm no longer a politician. Quite pleased about that, actually.
Lagarde war früher auch Finanzministerin in Frankreich. Als Chefin der Europäischen Zentralbank sieht sie die gegenwärtigen Umbrüche, vor allem aber auch als Chance für Europa. Wir haben die einzigartige Gelegenheit, auf eine sich wandelnde und herausfordernde Welt durch Investitionen in unsere Zukunft, Stärkung unserer gemeinsamen Institutionen und der Handlungsfähigkeit des zweitgrößten Wirtschaftsraumes zu reagieren. Wie ihr Vorgänger Mario Draghi forderte Lagarde von Politik und Staaten, das Wachstum der europäischen Binnenkonjunktur anzukurbeln, etwa durch mehr Investitionen.
If we look at public investment in the euro area, it remains some way below its pre-crisis level.
So seien die öffentlichen Ausgaben unter dem Level vor der Krise und die Ausgaben für Infrastruktur, Forschung und Entwicklung und Bildung in den letzten Jahren rückläufig. Nötig seien deswegen steigende neue Investitionen. Vor einigen Wochen hatte Lagarde bereits Länder mit Haushaltsüberschüssen wie Deutschland und die Niederlande zu mehr Ausgaben im Kampf gegen die Konjunkturschwäche aufgefordert. Die Europäische Zentralbank wiederum werde ebenfalls alles tun, um die europäische Wirtschaft zu stützen. Die lockere Geldpolitik habe in der Vergangenheit entscheidend zur Erholung der Wirtschaft beigetragen und das werde auch noch eine Weile so bleiben.
And yes, we will continuously monitor the side effects of our policies.
Die Nebenwirkungen der Niedrigzinsen werde die EZB also auch unter ihrer neuen Chefin im Auge haben. Aktuell werden die von der Zentralbank eingeführten Minuszinsen für Banken wieder verstärkt kritisch diskutiert, weil sie allmählich auch zu Kleinsparern durchdringen oder durchdringen könnten. Abgesehen von diesen wenigen Bemerkungen zur Geldpolitik ging es Christine Lagarde heute offenbar vor allem aber um eine Aufbruchrede für Europa. Und das kam bei den Hörern im Saal auch so an, unter anderem beim Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing.
Madame Lagarde, this was the most encouraging speech I've heard over the last two or three years on Europe.
Es sei die ermutigendste Rede über Europa in den vergangenen Jahren gewesen, sagte Sewing. Das genau brauche Europa. Und es sei das erste Mal, dass er von einer EZB-Persönlichkeit so deutlich gehört habe, dass Europa sich auf den Weg zur zweitstärksten Ökonomie der Welt machen müsse.
To grow the second largest economy in the world.
Der deutsche Bankchef im Beitrag von Mischa Erhardt. Ein robuster Binnenmarkt und steigende Exporte haben die Wirtschaft in Deutschland im dritten Quartal knapp vor einer Rezession bewahrt. Neuer Aufschwung ist aber nicht in Sicht. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Angesichts von Handelskonflikten, schwächerer Weltkonjunktur und Brexit-Unsicherheit rechnen viele Experten mit einer Dauerflaute in Europas größter Volkswirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt, BIP, wuchs von Juli bis September um 0,1% zum Vorquartal. Das Statistische Bundesamt bestätigte heute eine frühere Schätzung. Im zweiten Quartal schrumpfte das BIP noch um 0,2%. Im ersten wuchs es hingegen um 0,5%. Erst bei zwei Minusquartalen in Folge sprechen Ökonomen von Rezession. Bundesbankpräsident Jens Weidmann sieht angesichts der lang anhaltenden Niedrigzinsphase Belastungen auf die Banken zukommen. Sie müssen für Geld, das sie bei der Europäischen Zentralbank hinterlegen, Strafzinsen zahlen, die sie teilweise bereits weiterreichen. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, fordert einen steuerlichen Ausgleich für betroffene Bankkunden. Der FDP-Finanzexperte Otto Fricke sagte heute Morgen im Deutschlandfunk:
Wir müssen erkennen, dass wenn eine Welt sich um uns herum verändert und es eben aufgrund der expansiven Geldpolitik negative Zinsen von der Europäischen Zentralbank gibt, Banken am Ende das nicht mehr machen können. Wenn dann der Staat den Ersatz macht, passiert ja im Endeffekt genau das, was wir nicht wollen. Wir bleiben im Gleichen und machen alle Bürger glauben, es muss sich nichts verändern, du bist sicher.
Im Streit mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO verzichtet die Lufthansa auf eine Klage. Ursprünglich wollte sie deren Gewerkschaftsstatus überprüfen lassen. Der Konflikt hatte sich zuletzt erneut zugespitzt, als UFO ankündigte, es könne in der Advents- und Weihnachtszeit zu Streiks kommen. Der Verband der Automobilindustrie VDA hat die nächste internationale Automobilausstellung PKW deutschlandweit ausgeschrieben. Die bislang in Frankfurt beheimatete Veranstaltung müsse sich von einer Automesse zu einer umfassenden Mobilitätsplattform wandeln. An der Ausschreibung beteiligen sich bisher Berlin, München, Frankfurt, Köln, Hamburg und Stuttgart.
Susanne Kuhlmann war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Bei Protesten gegen die Regierung sind heute in Kolumbien 3 Menschen ums Leben gekommen. Kolumbien, der jüngste Brandherd in der Region, aber auch Bolivien. In Bolivien ist die Lage kritisch. Bolivien mit seinem geflohenen Präsidenten, dann Chile mit den Konflikten über eine neue Verfassung oder Ecuador mit seinen Kontroversen über höhere Benzinpreise. Es ist unruhig in der gesamten Region. Was leiten die Finanzmärkte daraus ab, in deren Augen diese Länder ja lange Hoffnungsträger für wachsende Volkswirtschaften waren? Samir Ibrahim dazu.
Schaut man sich die Karte Lateinamerikas an und markiert die Länder, in denen es derzeit Proteste gibt, dann sieht alles nach einem Flächenbrand aus, als sei ein ganzer Kontinent von einem gemeinsamen Aufruhr erfasst. Doch der Eindruck täuscht. Jedes Land, ob Bolivien, Chile, Venezuela, Argentinien oder nun Kolumbien, hat seine eigenen Probleme und Auslöser für die Proteste. Nur ein Grundproblem haben alle gemeinsam, sagt Mauricio Vargas von Union Investment. Und das ist
grassierende Korruption, und da ist es letztlich auch egal, von welcher Couleur die Regierungen herstammen, die Korruption bleibt eigentlich immer als Konstante erhalten und belastet massiv die Wachstumsperspektiven.
Seit Jahren schielt auch die deutsche Industrie begehrlich nach Südamerika. Es ist ein riesiger Markt für den Export und eigentlich, sagt Vargas, hat der Kontinent auch alles, was man braucht.
Lateinamerika bzw. Südamerika hat eigentlich immense Potenziale und könnte mit ganz anderen Wachstumsraten aufwarten.
Lateinamerika ist unglaublich reich an Rohstoffen. Vom Rohöl über Kupfer bis hin zu seltenen Erden ist alles dabei. Doch genau das ist das Problem. Denn Rohstoffe, sagt Mauro Toldo von der DEKA, sind leicht zu verkaufen, bringen schnelles Geld. Und das ist verführerisch.
Wir haben einige Länder, die sich auch sehr stark in Richtung verarbeitendes Gewerbe entwickelt haben. Aber ein Großteil der Exporte ist immer noch, in diesem Fall Rohstoffe, traditionell Energie, aber auch Metalle. Und in letzter Zeit mit einer zunehmenden Bedeutung landwirtschaftliche Rohstoffe.
Beispiel Brasilien oder Argentinien. Rindfleisch ist billig zu produzieren, geht aber auf Kosten der Umwelt und der Bevölkerung. Es fehlen dann Ackerflächen für Grundnahrungsmittel. Die Großgrundbesitzer aber machen das schnelle Geld und ganz grundsätzlich gilt, der Gewinn aus Rohstoffexporten ist extrem stark abhängig von der weltweiten Nachfrage. Länder wie Argentinien zum Beispiel sind hoch verschuldet und haben, sagt David Kohl vom Bankhaus Julius Baer, dabei ein ganz konkretes Problem.
Schulden in US-Dollar. Ja, das heißt immer in der Situation, wo der US-Dollar zunimmt oder wo die Zinsen für den US-Dollar zugenommen haben, wie im letzten Jahr, macht das enorm Druck auf den Staatshaushalt. Und dann muss man sehen, dass die Währung und das Schuldenniveau einen sich selbst verstärkenden Kreislauf in Gang setzen können. Und genau das haben wir erlebt.
Das Problem, muss der Staat sparen, treffen Kürzungen stets zuerst die Ärmsten und treiben sie nun auf die Straße. So erklärt sich auch, warum eine Fahrpreiserhöhung in Chile am Ende zu tödlichen Krawallen geführt hat. Der Kontinent, sagt David Kohl, versinke trotzdem noch lange nicht im Chaos, auch wenn die dramatischen Fernsehbilder das suggerieren. Denn die Regierungen reagierten zum Teil bereits auf den Druck der Straße. Erste Reformen gäbe es schon und damit auch hoffnungsvolle Zeichen.
Zum Beispiel Brasilien, dort haben sie eine Rentenreform hinbekommen. Bei vielen Ländern kann man sagen, das sind vielleicht Übergangsschmerzen. Und natürlich, wenn das Wachstum wieder besser wird im nächsten Jahr, dann dürfte es auch dort Entschärfung geben.
Einschätzung zur Lage in Südamerika im Bericht von Samir Ibrahim und damit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Wehrle. Frau Wehrle, wir haben es in den Nachrichten, in den Kurznachrichten kurz erwähnt. Es gibt nun die bestätigten Zahlen, dass Deutschland knapp der Rezession entgangen ist. Das kann man jetzt als halb volles oder halb leeres Wasserglas sehen. Wie sah das die Frankfurter Börse?
Ja gut, sie schaut schon ein bisschen genauer hin. Wenn wir auf den Industriebereich schauen, da steckt ja mitten in der Rezession. Wir hören immer wieder die Maschinenbauer klagen. Gleiches gilt für die Chemieindustrie, die ja so etwas wie eine Schlüsselindustrie ist, einfach weil die chemischen Produkte in sehr, sehr vielen Industriezweigen weiterverarbeitet werden. Aber auch die ersten Dienstleister befinden sich formal in einer Rezession. Der Handel, das Gastgewerbe oder Unternehmensdienstleister beispielsweise. Also man merkt schon, oder auch wenn ich hier mit Händlern oder auch mit Analysten rede, viele Unternehmer schauen schon sehr genau hin. Sie müssen einfach abschätzen, ob sich Investments lohnen oder nicht. Die gute Nachricht, so wird es zumindest hier an der Börse gesehen, die Talfahrt hat sich verlangsamt für die Industrie und deswegen die Stimmung hier verhalten. Optimistisch, so hat es ein Händler hier im Handelssaal beschrieben.
Für die Finanzmärkte in den USA ist aber eigentlich der Präsident wieder der Tonangeber. Man weiß einfach nicht wirklich, wie es weitergeht zwischen Washington und Peking.
Genau das ist das ganz große Problem. Also manch einer stöhnt ja auch schon, um Gottes Willen, wie sollen wir denn jetzt diese ganzen Fortschritte bei den Gesprächen einordnen? Man weiß es einfach nicht genau. Klar ist nur, beide, also sowohl der amerikanische Präsident als auch sein Kollege in China, die haben ganz eigene Interessen und die werden sie durchsetzen. Und ich denke mal, selbst wenn es gelingt, dass man sich jetzt dann doch annähert, die Auseinandersetzung in das Ringen, wer wird dann in Zukunft die Vorherrschaft in der Welt haben, wer wird in technologischer Hinsicht das Sagen haben, die werden andauern. Deswegen, wir sehen immer wieder Gewinne an den amerikanischen Börsen, der Dow momentan fast 2% im Plus. Ja, beim DAX, da sehen wir ein kleines Plus, der DAX jetzt bei 13.163 Punkten.
Ein Blick dann auf die einzelnen DAX-Werte. Die Bankaktien rangieren im Plus. Das hat zu tun mit der EZB-Präsidentin. Wir haben ja berichtet über deren Auftritt in Frankfurt.
Ja, denn sie steht für Europa. Sie steht für eine Stärkung der Eurozone. Wir brauchen Europa. Das sagen auch Bankenvertreter. Das ist ja eben auch ein bisschen angeklungen. Ob das natürlich auch bedeutet, ob Commerzbank und Deutsche Bank wieder mehr zusammenrücken oder über ein Zusammengehen gar sprechen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aktien der Deutschen Bank heute jedenfalls ebenfalls 0,5% im Plus.
Blick noch auf die Autos. Da gab es die Woche über Verluste. Jetzt zum Wochenausklang sieht das versöhnlicher aus.
BMW plus 0,5%, Daimler-Aktien 2% im Plus, VW-Aktien 0,5% im Plus. Letztendlich für BMW und Daimler sind Kaufempfehlungen ausgesprochen worden. Die Branche insgesamt, die steckt aber nach wie vor in tiefgreifendem Wandel. Und ich denke mal, das spiegelt sich auch dann in den Kursen wieder.
Und dann schließen wir ab mit Euro-Rente und Goldpreis.
Der Euro mit 1,1032 $, die Umlaufrendite von -0,34 auf -0,35% gesunken. Und die Feinunze Gold, sie kostet aktuell $1,464,85.
Das war Claudia Wehrle mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend.